rutscht da natürlich auch als Selbstständiger eine gewisse Angst rein. Und sage ich mal, all jene, die sich selbstständig machen, den würde ich raten, lasst euch von dieser Angst nicht verrückt machen, denn irgendwie geht es immer weiter. Und es geht immer weiter, wenn man hart arbeitet. Und ich glaube, das habe ich auch.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und spreche hier mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und freue mich über dein Feedback zu dieser Folge. Du kannst mir das gerne schreiben oder aber auch deine Fragen und Anregungen schicken. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich über jede Nachricht. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir das gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. In dieser Folge 30 spreche ich mit der wunderbaren Verena Herzog. Sie lebt in Fulda und ihr Hauptbusiness ist es, Weinfachwissen zu schulen, unter anderem für angehende Sommeliers, WSET-AnwärterInnen, Profis im Weinhandel und Service, und sie gibt Masterclasses, also spezielle Fachverkostungen für Weinprofis. Sie ist also eine Fachlehrerin in Weinwissen. Aber sie moderiert auch und macht noch ganz viele andere Dinge. Sie selbst ist ausgebildete Sommeliere und Weinakademikerin. Sie ist in der Gastro als Hotelfachfrau gestartet und dann irgendwann in die Selbstständigkeit reingerutscht, wie sie selbst so schön auch gesagt hat. Wie es dazu kam, das erzählt sie mir ganz offen in diesem Interview. Wir sprechen unter anderem über Mut und Ängste und darüber, wie wichtig Kontakt und Netzwerke sind. Sie verrät mir ihr aktuelles Lieblingsweinthema und wie sie sich für ihre fachlichen Engagements vorbereitet. Verena ist eine herzliche, liebenswerte und großartige Weinfachfrau. Sie macht ihre Arbeit mit großer Leidenschaft und bei ihren Fachverkostungen spürt man das immer wieder. Es ist richtig toll, ihr zuzuhören und das Weinfachwissen, das sie so richtig lebendig vermittelt, das regelrecht aufzusaugen. Dass sie früher total schüchtern und zurückhaltend gewesen sein soll, was sie selber von sich sagt, das kann ich gar nicht so richtig glauben. Sie erzählt, wie sehr sie ihre vielfältige Arbeit liebt, was ihre Stärken und Schwächen sind und dass ihr die Kundenbindung total wichtig ist. Dankbarkeit ist hier auch ein Stichwort. Dass bei ihrem Powerjob dann zum Glück noch Zeit ist für ein schönes Hobby, verrät sie uns am Ende auch noch. Aber was das genau ist? Hör einfach selbst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, liebe Verena, ich freue mich total. Ich glaube, ich fange immer so an, dass du zu Gast heute bei mir bist in meinem Podcast Female Wine Business. Du hast auch ein eigenes Business. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und recherchiert. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre.
Genau.
Aber so ganz im Detail. Ja, war mir gar nicht bewusst, was du so alles machst. Und das ist ja schon einiges, wie ich finde. Erzähl doch mal, was ist denn genau dein Business? Womit verdienst du dein Geld?
Also mein Geld, ja, das ist eine gute Frage. Mein Geld verdiene ich eigentlich mit recht vielen unterschiedlichen Sachen. Also ich bin jetzt gar nicht so spezialisiert auf einen Bereich, sondern ich habe mich dadurch, dass ich mich damals mit Beginn meiner Selbstständigkeit in ein Abenteuer quasi geschmissen habe, wo ich gar nicht genau wusste, was auf mich zukommt, habe ich mich relativ breit aufgestellt. Mhm. Und es ist so, dass ich mich jetzt in den letzten immerhin schon ungefähr 17 Jahren eigentlich in den Schulungsbereich weiterentwickelt habe. Aber ich habe das gar nicht so geplant, gezielt, sondern es ist mehr auf mich zugekommen. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen, die ich gemacht habe, habe ich das einfach mal so laufen lassen und habe dann die richtigen Gelegenheiten angenommen und ja, habe mich da, sage ich mal, so ein bisschen wie von einer Welle mittreiben lassen, wenn ich das mal so beschreiben darf. Ja, ja, so kommt es mir manchmal vor, genau.
Also das heißt, du gibst Weinschulungen und deine Zielgruppe sind schon Fachleute, oder?
Genau. Also als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, da war meine Hauptzielgruppe die Endverbraucher. Und je länger ich quasi im Business war, desto mehr verlagerte sich das auf ja, Profis oder werdende Profis. Das heißt, momentan schule ich angehende Sommeliers, ich unterrichte für den WSET. Da sind dann natürlich auch schon Profis dabei. Das sind Leute, die im Weinhandel arbeiten, die ja auch schon Weinerfahrung haben, auch Service-Mitarbeiter. Und ich gebe auch für einige meiner Kunden Masterclasses dann, also für ja, Weinprofis. Und ja, also das ist eigentlich jetzt mittlerweile mein Hauptbereich. Also ich mache das meiste, was ich mache, mache ich tatsächlich schon für Leute, die etwas länger sich in der Branche bewegen und immer noch gerne offen sind dafür, was Neues dazuzulernen und ja, mal was anderes zu hören. Vielleicht auch einfach aus einem anderen Standpunkt, weil die Weinwelt ist ja relativ divers und breit und da gibt es immer so unterschiedliche Gesichtspunkte. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Darum gehe ich selber auch sehr, sehr gerne zu Seminaren und besuche Masterclasses, weil man oftmals einfach mal so einen anderen Blick mitbekommt und eine andere Idee. Und das finde ich beim Wein ganz wichtig.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du da so in diese Selbstständigkeit so reingesprungen bist oder geschubst wurdest oder wie sagtest du?
Ja, gerutscht eigentlich.
Gerutscht.
Das war so, genau.
Magst du das mal erzählen, wie das damals kam? Man fängt ja nicht gleich selbstständig an. Also da gibt es wenige Beispiele. Ich kenne, glaube ich, ja doch, ich kenne die, die jetzt da irgendwie auch reingewachsen sind oder geboren sind im Weingut oder so. Aber ja, ich glaube, du warst auch, du bist in der Gastronomie gestartet, ne?
Genau. Ja, ich komme ja gebürtig aus Seesen am Harz, kulinarisches Brachland in den 80er Jahren. So kam es mir zumindest vor, obwohl ich damals auch mit Genuss, mit Wein, also überhaupt gar nichts am Hut hatte. Und ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Und hatte zu der Zeit einen Freund, der war Hotelfachmann und der kam immer nach Hause und so, ah ja, total harter Job und ist nichts für Frauen und viel zu anstrengend. Und irgendwie habe ich gedacht so, Gastronomie, warum eigentlich nicht? Fand ich cool. Und hörte sich irgendwie abenteuerlich an und viel mit Leuten. Und habe ich gedacht so, ja, warum gehst du denn eigentlich nicht in die Gastronomie? Und ja, dann kam also die Idee, okay, gehst in die Gastronomie. Und dann wollte ich eigentlich Hotelkauffrau lernen, bin dann aber Hotelfachfrau geworden, weil ich zwischen meinem Abitur und zwischen der Lehrstelle, die ich eigentlich in Hannover antreten wollte, hatte ich so ein halbes Jahr Pause. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr zu überbrücken und ich wollte eigentlich unbedingt weg aus meiner Heimatstadt Seesen, weil das war mir alles zu klein und zu eng und ich wollte mal so die große, weite Welt kennenlernen. Das war für mich damals Hannover. Und ja, bin dann aber in Seesen erstmal hängen geblieben, weil es da im Ringhotel Goldener Löwe einen Job gab als Zimmermädchen. Da habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier ein halbes Jahr rumsitze und kein Geld habe, gehe ich halt dahin und mache ein bisschen Zimmer sauber. Und dann hat mein Chef damals da im Ringhotel Goldener Löwe mich nach 2 Wochen gefragt, Verena, willst du nicht im Service arbeiten? Und dann meinte ich auch, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann bin ich im Service gelandet und dann wusste ich von dem Tag an, wo ich im Service war, das ist meins. Und ich habe dann dort Hotelfachfrau gelernt und nicht Kauffrau. Und da hatte ich so die erste Begegnung mit Wein, weil ich habe mich gewundert, wie kann es sein, dass die eine Rebsorte, ein Riesling, 3-mal im offenen Ausschank haben. Das machte für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und ich so, es ist doch total bekloppt irgendwie, eine Rebsorte 3-mal. Hat für mich, also konnte ich mir nicht viel drunter vorstellen. Und dann habe ich irgendwann abends diese Flaschen genommen, habe die auf die Theke gestellt und habe diese 3 Weine probiert und habe tatsächlich festgestellt für mich, wow, die sind ja wirklich ganz unterschiedlich. Und das war für mich eine Initialzündung. Und da fing es eigentlich an. Und dann fand ich Wein irgendwie spannend und habe mir Bücher gekauft und noch mehr Bücher gekauft. Ja, und dann hat sich das quasi so fortgesetzt. Und dann bin ich nicht mehr davon weggekommen. Das heißt, ich bin jetzt seit über 30 Jahren ja, dabei, über Wein zu lernen. Und das ist immer wieder neu und anders und schön und das entwickelt sich und das finde ich total cool. Ja, ja, und dieser Rutsch in die Selbstständigkeit, der kam dann eigentlich, ich habe nach meiner Zeit in der Gastronomie, habe ich noch 1 Jahr im Handel gearbeitet, das war aber so nicht so ganz so das Richtige für mich, weil ich, mir hat so ein bisschen diese Action gefehlt, mir haben die Leute gefehlt und ich hatte damals einen Bürojob. Und dann habe ich das ein Jahr gemacht, was von dem her sehr, sehr wichtig war, dass ich die Weihwelt mal aus einer anderen Perspektive kennengelernt habe. Also ich habe in der Sterne-Gastronomie gearbeitet und habe so, mich mit dem gehobenen Sortiment der Weinwelt beschäftigt, was für mich aber damals normal war. Für mich existierte so in dem Sinne gar keine andere Weinwelt. Okay. Und als ich dann bei diesem Händler gearbeitet habe, habe ich gemerkt, so, da gibt es ja doch noch was anderes, was die Leute gerne trinken. So, ich sag mal, Pinot Grigio und sowas, wo ich dann so eher so, nee, brauchst du nicht, aber und das war ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich gesehen habe, so, boah, das ist nicht alles, was du kennst. Da gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Ja, nichtsdestotrotz, ich war da nicht so ganz happy und wollte ja wieder irgendwie mehr zurück zum Produkt und wusste aber eigentlich gar nicht, was ich machen wollte. Da hatte ich aber im Urlaub, bin ich nach Südafrika geflogen und habe da im Le Grand Roche Probe gearbeitet. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, du gehst jetzt nochmal ein Jahr ins Ausland, nach Südafrika. Und war dann eigentlich total euphorisch und bin nach Hause geflogen wieder und habe meinen Job gekündigt und meine Wohnung gekündigt und habe gedacht, so komm, jetzt ein Jahr Ausland, Englisch lernen, super klasse. Und
saß. Es ist auch Gastronomie gewesen.
Ja, genau, richtig. Das war auch genau richtig. Ja, und dann kam doch alles anders als gedacht, weil ich habe die Arbeitserlaubnis nicht bekommen und saß dann quasi auf gepackten Koffern und habe so ein bisschen langes Gesicht gemacht und habe gedacht, so blöd, das war jetzt wohl nichts. Was machst du denn jetzt? Ja, und dann habe ich beim Bekannten von mir erstmal gejobbt. Der hat zwei Weinlokale und da habe ich mich erstmal über Wasser gehalten. Und dann war es im Grunde genommen Zufall. Dann kam eine Hotelkette auf mich zu, wo ich dann auch die Ausschreibung gewonnen habe. Die haben jemanden gesucht, der die Weinkarte da so ein bisschen managt und Schulungen gemacht. Und dann war damals Personalwechsel bei Weinwolf. Und damals gab es da die Litwina W., die hat viele Schulungen gemacht und alles. Und als die Litwina da weggegangen ist, da meinte sie ja, Verena, hier, ich bin jetzt nicht mehr da, aber die brauchen dann irgendwann jemanden. Sodass ich dann einige Jobs gemacht habe für Weinwolf. Und dann hatte ich ja damals zu der Zeit auch meinen Weinakademiker schon angefangen gehabt und war in Geisenheim beim Seminar und da hielt die Claudia Stern ein Seminar übers Burgund. Und die fragte so im Seminar, ja, ich suche jemanden, der bei mir in Köln Weinseminare gibt. Da habe ich gedacht so, naja, gehst du mal hin und sagst, du würdest das machen. Und das waren im Grunde genommen so meine ersten drei Kunden. Und das lief irgendwie witzigerweise gerade total parallel. Das heißt, ich arbeitete dann bei meinem Bekannten im Service, da war ich also auch angestellt. Und dann fing das so an mit diesen ersten Jobs und und dann hat es sich im wahrsten Sinne des Wortes verselbstständigt und es kamen immer mehr Jobs dazu, bis ich dann irgendwann meinem Bekannten sagen konnte, du, ich kann jetzt davon leben, das geht. Ja, und dann habe ich quasi da so diesen Strick gecuttet oder durchgeschnitten und habe gesagt, jetzt springe ich ins kalte Wasser und guck mal, ob ich da selber mich durchbringen kann. Ja, und dann, also es war überhaupt gar nicht geplant, aber ich habe gedacht so, okay, komm, du nimmst das jetzt an und machst das jetzt einfach. Und
ja, da hast du es gut gemacht wahrscheinlich, sonst wäre das ja auch nicht alles so in die Wege gekommen, so wie es jetzt dann auch am Ende war, oder? Du hast ja dann auch Referenzen gehabt, manchmal entsteht es ja dann auch durch Kontakte und eins kommt zum nächsten.
Ja, genau, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist in der Branche sind Kontakte. Du musst Leute kennen und du musst aber auch den Mut haben, mal ins kalte Wasser zu springen, sich einfach mal zu trauen. Und was, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ich hatte natürlich dann auch mal Phasen, wo ich dachte so, oh Mann. Also es gab so Phasen, wo ich dachte, oh Gott, wenn du jetzt diesen einen Kunden nicht hättest, dann könntest du nicht mehr überleben. Und man rutscht dann natürlich auch als Selbstständiger in eine gewisse Angst rein. Und all jene, die sich selbstständig machen, den würde ich raten, lasst euch von dieser Angst nicht verrückt machen, denn irgendwie geht's immer weiter. Und es geht immer weiter, wenn man hart arbeitet. Und ich glaube, das habe ich auch. Also von der Vorbereitung her, also ich bin nie in irgendein Seminar gegangen, ohne dass ich perfekt vorbereitet wäre, so nach meinem Empfinden. Ne? Ich habe da wahrscheinlich auch immer zu viel gemacht, aber letztendlich hat das, glaube ich, mir auch viele Türen geöffnet, weil das kriegt, das merkt man natürlich auch. Das merkt man einerseits an dem, wie man auftritt Und das merkt man auch an der Art und Weise, wie man dann moderiert, weil letztendlich ist ja mein Job moderieren. Ich halte Seminare. Und wenn du das, was du erzählst, im Kopf hast und nicht noch von Zetteln ablesen musst, dann kannst du dich viel, viel, viel mehr auf die Leute einstellen, die vor dir sitzen und kannst quasi auch mit denen so ein bisschen interagieren, als wenn du jetzt nur so durch an deine PowerPoint-Präsentation hängst oder an das, was du dir vielleicht irgendwo auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hast. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich irgendwas erzähle, wenn ich irgendein Seminar gebe, dann muss das quasi in deinem Kopf sein. Du musst das im Kopf haben und das muss so sitzen, dass du gar nicht nachdenken musst, du musst es einfach erzählen. Das war mir irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das hat geholfen auf meinem Weg, ja.
Und aber du hattest dann auch einen besonderen Anspruch ja auch an dich, dann automatisch.
Ja, ja. Aber auch so vielleicht aus der Angst heraus vielleicht auch zu versagen, ne? Oder irgendwie nicht gut genug zu sein oder ja, klar, weil du wirst dich gemessen. Die Weinbranche ist ja auch nicht immer ganz einfach, ne? Da wird natürlich auch gemessen, was weiß der, was weiß der, was erzählt die, was erzählt der. Und da habe ich gedacht so, nee, okay, also du musst alles Mögliche versuchen, dass du möglichst kompetent rüberkommst und dass jetzt nicht irgendwie eine blöde Querfrage kommt und dich da jemand irgendwo von der Seite anmacht. Ne? Da wollte ich gewappnet sein und habe gesagt so, nee, komm, gute Vorbereitung ist alles. Und ich habe dann auch, und das muss ich auch sagen, ich habe dann auch gemerkt, wenn ich Seminare gebe, also wenn du dich jetzt irgendwo für eine Masterclass 2-3 Stunden irgendwo hinstellst, dann ist es in der Regel so, dass ich mindestens 2 Tage gebraucht habe, um mich darauf vorzubereiten. Manchmal auch mehr, hängt ein bisschen mit der Thematik zusammen, weil ich habe dann auch manchmal Themen übernommen, die mir gar nicht so nahe waren. Und da ist es auch mal vorgekommen, dass ich mich so vom zeitlichen Aufwand her fast eine Woche mit irgendwas auseinandergesetzt habe, weil ich dann halt auch in eine gewisse Tiefe gehen wollte, ne? Dass du dann halt auch das Ganze anders beleuchten kannst. Und ja, Vorbereitung ist zeitintensiver Faktor.
Das ist schon wichtig. Ja, ja. Und und du lernst ja auch dadurch auch dazu.
Ja, absolut.
Nimmst das Ganze auf und hast dir das dann im Grunde angelesen oder hast du selber auch an Seminaren teilgenommen? Dann?
Jede Gelegenheit. Also ich gehe ja selber immer noch total super gern auf Seminare, weil triffst du Kollegen, das ist immer schön. Ja, man sieht sich mal wieder, was ja momentan in der Situation durch Corona auch so ein bisschen eingeschränkt war und irgendwie fehlt mir das auch ein bisschen. Und einfach, um selber Input zu kriegen. Weil die Weinwelt die dreht sich so schnell und es passieren so viele Sachen und ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in meinem Bereich, wo ich unterrichte und schule, dass du einfach immer am Ball bleibst. Und darum versuche ich irgendwie jede Gelegenheit wahrzunehmen, selber auf Schulung zu gehen. Finde ich total cool und ist mir ganz, ganz, ganz wichtig und macht Spaß. Ja.
Hast du da einen Tipp, was du da am liebsten machst? Oder ist das kreuz und quer von den Hochschulen vielleicht auch irgendwelche
wissenschaftlichen? Das wäre ein Traum, ja, Hochschule nochmal irgendwann. Ich sage meinem Mann immer, wenn ich im Lotto gewinne, dann studiere ich nochmal, um dieses ganze Wissen abzusaugen.
Also komplett?
Ja, das finde ich total Hammer. Aber das bleibt mir natürlich auch so ein bisschen vorbehalten. Aber ich gehe auf alle Seminare, ich sag mal, was so offiziell ausgeschrieben wird, wenn es um, sag ich mal, Spanien geht oder wenn es, jetzt war neulich war ein Seminar, aber es hat leider dann doch nicht geklappt, da hatte ich mich eigentlich angemeldet, das ging über Weine aus Georgien und das ist auch etwas, was mich total interessiert, das heißt dieser Ausbau in Amphoren und die haben da ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Weine in Amphoren auszubauen, also entweder nur der Saft oder die Maische, kenne ich mich halt jetzt noch nicht so super gut aus, aber ja, hat leider Zeit.
Ja, war total spannend, ja.
Und das ist auch nochmal so eine neue Weinwelt, weißt du, weil die Weinwelt, die ist so riesig und du hast mittlerweile so viele Nischen, die belegt sind und das interessiert mich irgendwie alles und ich möchte gerne alles mitnehmen. Und was ich total cool finde, ist Biodynamie. Ja, also im Weingut Ohnitztal gibt es ja immer so Biodynamie-Seminare, da war ich ein paar Mal da und habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm und fand das total spannend. Die letzten Male hat es leider nicht geklappt, geht nicht immer, je nachdem, wie die Termine gelegen sind und ja, aber saß ich dann schon immer ein bisschen mit einem tränenden Auge zu Hause, wenn ich gesehen habe, so, oh Mist, diesmal klappt's nicht.
Abgesagt.
Ja, abgesagt oder ich hatte schon irgendwas im Kalender.
Du bist aber ausgebildete Sommeliere, richtig? War das dann damals noch, hast du das so parallel gemacht oder wie wird man dann Sommeliere?
Nach meiner Lehre war ich in der Traube Thombach über Zufall. Und da gab es damals schon den großartigen Sommelier Stefan Gass, der für interessierte Mitarbeiter so kleine Seminare gegeben hat. Und da habe ich natürlich jede Möglichkeit genutzt, so beim Stefan Gass schon mal so ein kleines Seminar zu besuchen. Und habe also auch selber viel gelernt. Und danach bin ich ja dann am Tegernsee gelandet. Und die hatten so richtig niemanden, der sich um den Wein kümmern wollte. Und dann meinte ich so, hier, ich übernehme das, zack. Habe das gleich an mich gerissen. Und dann habe ich da gearbeitet und die haben mir dann irgendwann angeboten, Verena, also wir würden dir gern die Sommelier-Ausbildung zahlen. Und ich so, boah, wie cool. Ach,
das war aber nett, ja. Ne, dass die
da ja, sich auskamen. Das war total cool. Ja,
das ist auch eher selten.
Und dann habe ich gesagt, das ist fantastisch, das machen wir. Ja, und die haben mich dann, weil damals gab es nur zwei Sommelier-Schulen in Deutschland, das war Koblenz und das war Heidelberg. Und ich habe ja damals am Tegernsee gearbeitet und ich hätte dann eigentlich Sonntagabend nach Koblenz fahren müssen, vom Tegernsee aus und dann halt am Dienstag nach der Schule wieder zurück. Und das wäre doch sehr, 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 sehr aufwendig gewesen. Und mein Betrieb damals hat mich dann freigestellt. Und mein Chef war Jeune Restaurateur, der Michael Fell. Und der hat mich dann an den Stefan Steinheuer vermittelt im Ahrtal. Und dann habe ich beim Stefan Steinheuer über diesen Zeitraum gearbeitet. Also die haben mich quasi das halbe Jahr freigestellt.
Ausgeliehen.
Genau, richtig. Cool. Ja, und das war total cool, weil habe ich in einem anderen tollen Restaurant arbeiten können. Habe dann nochmal andere Weine kennengelernt. Also die haben ja sehr, sehr viel vom Ahrtal ausgeschenkt. Und ich hatte die Sommelier-Schule quasi vor der Tür. Das war perfekt für mich. Und das war ja ganz großartig. Also das hat mir unheimlich viel gegeben. Ja, und dann kam so das ein oder andere. Es gab dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich sagte, ich kann das jetzt nicht mehr in der Gastronomie. Ich habe nicht mehr so diese Freude, um meine Gäste anzustecken. Hat privat mit einer Situation zu tun, unter der ich so ein bisschen gelitten habe und ich konnte nicht mehr, weil wenn du in der Gastronomie bist, dann ist es ja auch immer ein bisschen wie auf der Bühne, ja, wie im Theater, du gehst da rein, du strahlst die Leute an, du machst Action und ja, und du musst denen ja irgendwie was geben.
Gute Stimmung immer.
Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen Show und dazu brauchst du auch eine innere Kraft, um die Leute halt einfach auch mitzureißen, ne, und musst dich halt auch selber irgendwo gut fühlen. Und da war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dachte, das kann ich nicht mehr so. Und darum habe ich dann halt auch den Weg aus der Gastronomie gesucht. Mhm. Und dann kam dieses Jahr im Handel. Und und dann hatte ich aber parallel in der Zeit, also nachdem ich mein Sommelier gemacht habe, habe ich dann ja schon recht schnell überlegt, den Weinakademiker zu machen. Mit dem habe ich dann weitergemacht. Mhm. Genau, ja.
Super.
Yes.
Ja, das ist auch großartig, die Ausbildung, oder?
Ja, das ist super, ja. Also für mich war es damals, es gab einfach gar keine Alternative und ich wollte weiterlernen. Ich war wissbegierig, denn ich glaube, ich habe noch nie für irgendwas so gerne gelernt wie für Wein. Also in der Schule war Lernen nicht so. Genau, eben, das ist es. Und ich habe dann, als ich da im Weinhandel gearbeitet habe, da war ich so unterfordert. Dann bin ich nach meinem Job nach Hause und habe abends noch 3-4 Stunden gelernt und war zwischendrin noch eine Stunde laufen und musste mich da einfach irgendwie wissenstechnisch ein bisschen auspowern. Und und dann kam dieser kleine Cut, mit wo ich eigentlich nach Südafrika wollte. Und dann habe ich quasi mich erstmal anderweitig sortiert, habe dann so ein bisschen pausiert und habe dann aber weitergemacht. Also ich sag mal, die Verkostung und die Theorie habe ich dann ganz gut schnell und recht schnell gemacht, weil ich dieses Wissen vom Sommelier noch hatte und da gut drauf aufbauen konnte. Ja, die Diplomarbeit hing mir aber ein bisschen im Nacken. Das ist nicht so meins. Schreiben tue ich nicht gerne. Das ist,
Ja, das ist schon herausfordernd.
Musste ich aber auch lernen, ja, weil dann immer wieder Anfragen kamen. Herr Verena, kannst du mal einen Artikel für uns schreiben? Dann habe ich gemerkt, so, es gibt Leute, die schreiben so einen Artikel in einer halben Stunde runter. Bei mir dauert das 2 Tage, bis es so ist, wie es passt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich schreibe nicht mehr, das ist Quatsch. Obwohl das auch eine gute Möglichkeit ist, sage ich mal so, in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wenn du irgendwie einen Artikel hast in Zeitungen. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, das ist nicht das, was du am besten kannst. Und das habe ich dann auch gelassen. Ja.
Das ist eigentlich auch eine gute Erkenntnis, ne? Wenn man so bei seinen Stärken bleibt und dann auch sagt, okay, also das gehört jetzt nicht dazu, dann stecke ich da lieber nicht mehr so viel Energie rein.
Ja, das ist ganz wichtig.
Stelle.
Fokussieren auf das, was einem wirklich Spaß macht und was einem liegt. Und ich glaube, das spürt man auch, glaube ich, recht schnell. Ja.
Ja. Und auch dazu stehen. Ich finde auch, man denkt dann oft, man muss dann diese Erwartungen erfüllen, aber Ich finde es auch in Ordnung, einfach zu sagen, okay, boah, das ist einfach nicht mein Ding, ich lasse es.
Ja, musste ich ein bisschen lernen, weil ich auch so schlecht Nein sagen kann. Und aber ja, mittlerweile geht das auch ganz gut.
Ja, sehr gut. Die Erfahrung, die bringt es
dir. Ja, oder absolut. Ja. Die Erfahrung und die Routine, die man, glaube ich, dann irgendwann bekommt, wenn man selbstständig ist.
Was ist denn aktuell so dein Lieblingsweinthema, wo du gerade so auch so drin steckst und wo du begeistert gerade bist?
Oh, mein Lieblingsweinthema.
So wirklich gerade aktuell so, was ist so?
Schaumweine. Schaumwein finde ich gerade total cool. Ja, ich könnte den ganzen Tag über Schaumwein erzählen und ich möchte noch viel, 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 viel mehr wissen.
Ja.
Ja, das ist etwas, was ich...
Auch ein breites Feld.
Ne? Ja, absolut.
An und für sich schon.
Ja, und ich finde es auch so, weißt du, so auf dem deutschen Markt, Deutschland ist ja eines der schaumweinproduzierenden Länder und hat eine ganz, ganz lange Geschichte und das, also natürlich interessiert mich Schaumwein international, aber... Ja, auch so alleine, was in Deutschland passiert mit, also, sage ich mal, den neuen Regeln beim VDP. Die haben ja jetzt eine eigene Klassifikation für Schaumwein etc. pp. Und einfach die Herstellung, was in der Flasche passiert, Autolyse, da noch tiefer reingehen und einfach noch mehr Wissen auch von Winzern absaugen. Ne? Was passiert da genau? Was ist da? Ach ja, das fände ich total cool. Was ist wichtig bei der Auswahl oder bei der Lese schon der Trauben für einen Schaumwein? Worauf achtet ihr? Und da weiß ich ein bisschen was von, aber da würde ich sehr, sehr, sehr gern noch sehr viel tiefer einsteigen. Ja, das fände ich total cool.
Bei Windesima gab es mal eine Reise nach England.
Ja, cool.
In Südengland.
Ja.
Und da konnte ich damals nicht mit. Ich fand das auch total spannend. Und hatte was? In England haben die Schaumweine? Wahnsinn.
Ja, das ist total cool. Und ich habe mal so gehört, dass die Schaumweine aus England, die schmecken jetzt quasi fast so wie die Champagner so vor 20, 25 Jahren, ne? Weil das klimatisch sehr, sehr ähnlich ist.
Ja,
ja, ist cool.
Spannend.
Ja, genau, ja.
Du bist One-Woman-Show.
Genau, ich habe genau. Das auch aufgeschrieben. Genau, ich bin One-Woman-Show.
Weil ich finde das, also ich habe ja mitgekriegt, wie viel du unterwegs bist und was du alles um die Ohren hast. Da finde ich es immer ganz spannend, auch mal zu hören, wie organisierst du dich? Wie strukturierst du dich? Weil wenn du sagtest, du brauchst auch eine gewisse Vorbereitung, wenn du jetzt so die Termine so annimmst, musst du das ja mit einkalkulieren, oder? Kommt es dann auf die Themen drauf an?
Ja, da bin ich leider nicht ganz so gut. Ich freue mich dann immer, wenn eine Anfrage kommt und bin ganz euphorisch und denke mir immer so, ich mache das schon. Und
zum Thema Nein sagen, ne? So.
Ja, denk mir dann immer, ach so, Herzog, so komm, ist doch alles nicht so viel, das kriegst du noch da rein und das kannst du noch da machen. Und hatte auch wirklich schon Phasen, da habe ich auch gemerkt, ich habe mich total übernommen, weil, ich sag mal, zu meinem Job gehört ja nicht nur die Vorbereitung und die Job selber, sondern halt auch das Auftreten dazu. Das heißt, ja, das fängt ja an, du musst da irgendwie einigermaßen gepflegt erscheinen. Ja, das braucht ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Dann, klar, bin ich zu Hause, da musst du dich um deine Klamotten kümmern, Haushalt, das, was jeder halt auch so hat. Aber das läuft bei mir dann irgendwie so unterhand nebenher. Koffer packen, reisen, die ganzen Reisen koordinieren, Fahrten buchen, Übernachtung buchen, dann Steuer machen. Also ich habe eine Steuerberaterin, aber du musst halt die Unterlagen zusammenräumen. Und dieses ganze Kladderadatsch, was da halt noch mit dranhängt. Und
Rechnungen schreiben, dann auch nicht vergessen.
Genau, passiert auch dann und wann noch. Ich habe aber nette Kunden, die dann sagen, Verena, würdest du vielleicht mal deine Rechnung einreichen? Ich so, ja, klar, mache ich. Und ja, also es ist, ich muss auch sagen, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach total gern arbeite. Ich liebe meinen Job, aber tatsächlich ist es so, also ich mache nichts mehr, was mir keinen Spaß macht. Ne? Das sage ich dann halt tatsächlich, mache ich nicht. Aber leider machen mir so viele Sachen Spaß, so dass ich dann immer sage, ach nee, komm, das kriegst du noch reingequetscht und das machst du auch noch. Und aber mein großer Plan, also weiß ja, jetzt ist irgendwie so die Zeit des Umbruchs, auch durch Corona. Und ich habe ja das ganz, ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich zwei super, super, super tolle Kunden eigentlich im Corona-Jahr dazu gewonnen habe. Und mein großes Ziel ist jetzt 2023, wo ich sage, okay, du musst jetzt nächstes Jahr dich sortieren, du musst überlegen, welchen Kunden behältst du, wen musst du absagen, weil ich kann das nicht mehr alles bewältigen, ne? Und das ist natürlich auch immer so etwas, wo ich früher im Leben nicht dran gedacht habe, wo ich quasi so über jeden Neukunden so ein Riesenfest gemacht habe und so, ja, yeah, ja, yeah, cool, oh, Wahnsinn, und es hat sich eine neue Tür geöffnet und das war so ein Fest. Und ich war eigentlich noch nie so in der Situation, dass ich einem Kunden absagen musste. Und jetzt habe ich schon zwei ganz großen Kunden abgesagt von mir, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Und zwei sehr langfristigen Kunden. Und ich muss aber auch noch zwei oder drei Kunden aussortieren. Sonst schaffe ich es nicht mehr. Und da muss ich jetzt mich fürs nächste Jahr sortieren. Nächstes Jahr wird noch ein bisschen Kraut und Rüben. Da ist noch viel. Am 2023 will ich mich dann neu aufgestellt haben. Und ja, da geht es dann hoffentlich ein bisschen ruhiger zu. Meinem Alter angemessen.
Ja, aber ich finde es schon wichtig, das einfach ja zu reflektieren und ja in die Wege zu leiten dann, ja. Und es ist aber so, dass wenn du sagst, meine Kunden sind, hast du dann da von denen, kriegst du so Daueraufträge für so eine Art Serie dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder sind das können ja nicht nur Einzelveranstaltungen sein, oder?
Also ich hatte, also es gibt dann so Rahmenverträge, die dir ein gewisses Auftragsvolumen garantieren, wo du dann, also jetzt Beispiel, ich habe ja diese Gourmetreisen für Arosa begleitet. Aber in dem Fall bin ich nicht von Arosa selber bezahlt worden, sondern ich habe für den Weinlieferanten gearbeitet. Das ist HMS, Hanseatic Marine Services. Und für die habe ich quasi den Kunden Arosa betreut hinsichtlich der Begleitung der Gourmetreisen. Und das waren vor Corona 5 Gourmetreisen im Jahr. Das heißt, ich war schon mal 5 Wochen unterwegs und dann noch Schulungen an Bord. Das heißt, es gab eigentlich auf jedem Schiff eine Weinschulung, manchmal auch zwei. Und die haben eine recht, ja, ich sage jetzt keine riesige Flotte, aber die haben immerhin auch ein paar Schiffe. Und dann bin ich dann nach Basel gefahren oder auch mal nach Österreich oder nach Hannover oder manchmal auch in Köln, dann war es nicht ganz so weit weg, und bin dann halt ja an Bord gegangen oder mal nach Kehl, nach Straßburg, also die Ecke, und habe dann Schulungen an Bord gegeben, ne, und bin dann halt wieder zurückgefahren. Also es war schon ein ordentliches Volumen, wo ich auch wusste, ja, okay, da bist du ganz gut gedeckelt mit, ne. Und klar, mit den Sommelier-Schulen, die planen auch ein Jahr im Voraus. Da weißt du dann auch, okay, für nächstes Jahr hast du da irgendwie 16 oder 20 Jobs. Das ist dann auch schon mal ganz gut gesetzt. Und dann hatte ich diese Hotelkette, mit der hatte ich einen Jahresvertrag. Da wusste ich, ich kriege mein Gehalt XYZ im Jahr. Das wurde dann auf zwei Gehälter aufgeteilt, sodass ich schon mal diese großen Brocken hatte. Und dann habe ich halt so mit kleineren Jobs etwas individuell aufgefüllt, ne? Und genau, ja. Und jetzt diese neuen Kunden, die ich habe, das ist halt auch langfristig, das sind Jahresverträge. Und da weiß ich, dass ich ein gewisses Auftragsvolumen habe. Und ja, dann kann ich quasi entsprechend agieren. Und sowas hatte ich zum Beispiel früher gar nicht, ne? Das gibt dir auch eine gewisse Sicherheit, dass du sagst, oh ja, komm, selbst wenn du jetzt mal eine Woche nicht hast. Ich war auch, komischerweise, das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich war ja immer so wie so ein Hamster im Laufrad, ja, so Job, 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 oh Gott. Und ich war ja schon unruhig, wenn ich mal 3 Tage keinen Job hatte. Und dann kam Corona und das war für mich jetzt erstmal so völliger Fall in die Leere. So, was, kein Job? Irgendwie 2-3 Monate, fast kein Auftrag. Da war ich natürlich total panisch. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, so, ja komm, irgendwie kriegen wir es hin.
Hat dich aber auch entschleunigt, oder? So
wie ja, das war eigentlich, es war super. Es war eine wertvolle Erfahrung und hat gezeigt, es geht auch anders. Und hat, ja, weißt du, es war auch wieder so eine Sache. Wir haben ja in Köln gewohnt und jetzt leben wir halt hier in Fulda. Und und das ist auch total super, weil, keine Ahnung, ich fühle mich ja total wohl. Ich bin da, wo ich eigentlich am liebsten bin, auf dem Land mit städtischem Anschluss und habe einen kleinen Garten vor der Tür. Und das ist sehr cool, ja.
Ich kann mich noch erinnern, wo ich früher gearbeitet habe oder jetzt dann auch wieder, wir haben in Fulda oft Tagungen gemacht, weil das vom ICE Streckensystem brutal zentral in Deutschland.
Das ist perfekt. Es ist quasi in der Mitte. Und ich merke das jetzt auch von meinen Jobs. Also morgen früh geht's nach Berlin bei mir Und von Köln aus war das immer so ein 5-Stunden-Ritt, weißt du? Und dann weißt du ja, du musst von deiner Wohnung dann erstmal zum Bahnhof, dann bist du am Bahnhof, dann musst du in Berlin vom Bahnhof irgendwo hin. Und dann warst du halt doch irgendwie 6 Stunden mindestens unterwegs. Und jetzt von Fulda aus hier, die schnellste Verbindung, zack, 3 Stunden, 15 Minuten, ey, das ist perfekt. Ja, und hier kann ich mit meinem Auto, auch wenn ich jetzt mal, es kommt vor, dass ich manchmal eine Woche auch in Berlin bin oder irgendwo anders, wenn ich mal längerfristig unterwegs bin, dann fahre ich mit meinem Auto zum Bahnhof. Da zahlst du für 7 Tage 8 Euro oder so, dann lass es 10 sein und lasse ich meine Kiste da stehen. Und ja, und das ist so, weißt du, so cool. Und dann, wenn ich dann irgendwann spät abends nach Hause komme, steht meine Kiste da und ich kann einfach dann nach Hause gurken. Und ja, das ist echt schön. Und also strategisch ist das für mich perfekt hier. Und ich will eh nicht mehr so gerne fliegen. Ich bin früher, bin ich auch nach Berlin geflogen, dann will ich nicht mehr. A, wegen Umwelt und weil es eigentlich totaler Quatsch ist. Und ja, und wenn es dann doch mal irgendwo sein muss für irgendeinen Job, dann ist Flughafen Frankfurt in 45 Minuten zu erreichen. Also das ist dann auch kein
Eck. Ja, da bist du genauso nah wie
wir nach Frankfurt. Ja, genau. Ja,
von der anderen Seite dann.
Genau. Nee,
planst du dir auch mal freie Tage ein? Musst du, oder? Sonst.
Also jetzt, ja, das ist dann 2023 mein großes Ziel.
Ich merke schon.
Also es ist irgendwas kommt dann doch immer. Aber ich habe schon so ein paar, nächstes Jahr habe ich dann so ein paar Phasen. Also ich habe mal schon mal 2 Urlaubsphasen eingeplant, weil mein Mann möchte auch gerne mal mit mir Zeit verbringen, Gott sei Dank. Ist das immer noch schön, auch nach der ganzen langen Zeit, die wir uns kennen.
Ja.
Und ja, und das ist gesetzt und dann habe ich schon mir so ein paar Kreuze mal in den Kalender gemacht, wo ich dann sage, nee, komm, du musst auch einfach mal 2 Tage nichts machen. Ne? Ja.
2 Tage, super.
Der Wochenende halt, ne?
Okay. Hm.
Ja.
Ja, aber so läuft es halt.
Ja, aber ich muss auch sagen, es ist, ja, also ich hatte vor Corona hatte ich eine Phase, da habe ich 4 Monate durchgearbeitet, bis dann irgendwann Weihnachten kam. Und dann lag diese Phase vor mir und mein Mann hat schon gesagt, du bist total bekloppt, du bist verrückt, wie willst du das schaffen? Und ich habe dann selber Angst gekriegt und dann habe ich gedacht, so Verena, du hast schon mal so eine Phasen gehabt und ja, ich war aber schon, sage ich mal so, mein Akku war schon relativ leer. Und ich habe dann so versucht, in mich zu gehen, habe gesagt, so okay, du machst jetzt einfach ganz langsam, Step by Step, mach dich nicht verrückt und bleib einfach ruhig und sammel dich irgendwie und mach dich nicht verrückt. Und wenn mal was nicht so klappt, dann ist es so, dann ja. Aber es ging dann erstaunlicherweise ganz gut. Ich habe aber auch wirklich bewusst darauf geachtet, ja, jetzt sage ich mal, mich selber nicht zu stressen. Und ich muss dann auch sagen, ich hatte in der Zeit nicht so viel Schlaf, aber ich bin dann trotzdem 1 Stunde lieber früher aufgestanden, damit ich keinen Stress habe und ich so in Ruhe eine Anfahrt hatte, wo auch immer ich hin musste oder mir noch mal in Ruhe 1/2 Stunde irgendwas angucken konnte oder einfach, weißt du, einfach in Ruhe morgens Kaffee trinken, ohne gehetzt zu sein. Also diese so eine halbe...
Dann läuft das so durch, ne?
Genau.
Ja.
Und dann war es so, wenn du die Ruhe hast am Morgen, also das brauchte ich früher gar nicht, ne? Da bin ich aus dem Bett gesprungen und so, ah, Action! Und jetzt ist mir das heilig. Also morgens einfach mal in Ruhe wach werden, Kaffee trinken. Und da brauche ich einfach meine 1/2, 1/3 Stunde oder auch mal 1 Stunde. Und dann ist egal, was passiert, aber morgens diese Stunde ist für mich ganz, 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 ganz wichtig.
So ein Ritual
oder
alltägliches. Ja,
genau.
Das ist gut.
Und ich glaube, ich brauche das und es gibt mir auch Halt, weil ich habe ja ein sehr bewegtes Leben. Ne? Ich bin, weißt du, denn heute schläfst du hier im Hotel, morgen da, dann bist du hier, dann bist du da. Ich habe ja im Grunde genommen jeden Tag mit anderen Leuten zu tun. Ich bin immer irgendwo anders unterwegs, es sind immer andere Ansprüche. Dann arbeite ich ja jetzt fürs DWI, da hast du Berufsschüler. Gut, das sind jetzt nicht so die Profis, ne? Aber die sind irgendwo in der Thematik. Aber da hast du ja auch eine Gruppe von Menschen, die da manchmal da sitzen und halber so auf dem Tisch einschlafen und dann ist für mich so,
motivieren, ne?
Ja, dann ist für mich so die Frage, hey, wie kannst du die vielleicht doch irgendwie so wenigstens ein bisschen begeistern, sodass die wenigstens ein bisschen was mitnehmen, ne? Und das ist dann so, so der Anspruch menschlich eigentlich auch an mich, ne? Dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht jeder so der totale Weinfreak, es muss sich jetzt auch nicht jeder so ultra mega interessieren, Aber ein bisschen was mitnehmen kann jeder, zumal da Leute vor mir sitzen, die ja in dem Job arbeiten, ne? Und da hatte ich am Anfang sehr, sehr, sehr viel Respekt vor, weil ich habe ja selber keine Kinder und ich weiß jetzt nicht so wie, was weiß ich, 18-, 19-Jährige. Das ist irgendwie, ich kann es dir gar nicht sagen, gedacht zu meinem Mann.
Nur aus der eigenen Erinnerung vielleicht.
So, oh Gott, die war nicht so gut. Da habe ich gedacht nicht. So, oh Gott, nee. Und ich habe gedacht so, oh, zu meinem Mann, ich so, irgendwie, ich habe echt total Respekt. Ich habe da irgendwie ein bisschen Schiss vor, weil ich weiß gar nicht, ob ich den Zugang zu diesen Leuten finde, ne? Oder zu diesen jungen Menschen. Aber ich muss sagen, es klappt ganz gut, Gott sei Dank. Aber da hätte ich echt Muffensausen vor. Ja. Ich hatte da total Respekt vor, weil die haben ja auch so ein bisschen ihren eigenen Move und ihren eigenen Groove und ich kenne das
Was
ja.
Was machen die, weil du sagst Berufsschüler?
Die lernen, also teilweise sind Köche auch mit dabei, aber in der Regel Hotel- oder Restaurantfachleute.
Ja,
okay. Ja? Und
aber klar, die gucken doch, also die hören doch schon mit Begeisterung dann zu, du kannst ja da auch aus der Erfahrung.
Ah, nee, du hast auch Leute dabei, die... Nicht so
freiwillig da.
Genau. Die dann zwar dafür bezahlen, aber ja. Aber Ach das so, finde ja. ich, genau, aber das finde ich mittlerweile ganz spannend. Und ja, also ich versuche eigentlich jedem irgendwie so ein bisschen was mitzugeben. Und wenn du dann aber jemanden hast, der jetzt gar nicht motiviert ist, dann kannst du es auch nicht ändern. Ne? Dann ja. ist es so.
Alles versucht, alles getan.
Ja, alles, alles gegeben.
Da nicht wollen,
ja.
Selber schuld.
So ist es. Genau.
Ich habe auf deiner Seite auch gefunden, dass du, oder deinen Referenzen, dass du auch ganz viele Moderationen machst. War das bei Arosa? Waren ja Seminare. Was ist mit Moderationen gemeint? Was machst du da genau?
Ach so, ja, Moderationen, dass du zum Beispiel mal eingeladen bist, wenn jetzt, ich sag mal, so Vorstandssitzung und die wollen dann begleiten zum Abendessen, korrespondierende Weine trinken und genau, dann...
Also immer in Bezug auf Wein, richtig?
Genau, Wein, ja, Käse, okay. Schokolade, Olivenöl, Genussmittel, aber also ich habe mich, früher war ja dieser Genussbereich mal recht groß, aber als ich noch in Köln war, habe ich viele, bei der Claudia Stern, viele Schokoladen-, Olivenöl-Seminare gemacht oder Wein und Käse, natürlich auch ein Lieblingsthema von mir, durch meine gastronomische Prägung. Und ich liebe Käse über alles und habe nächste Woche auch wieder zwei Wein- und Käse-Seminare. Da freue ich mich schon total drauf. Das war übrigens auch etwas, was ich für die Gäste bei Arosa gemacht habe. Ne? Dass man, da hatte man immer so kleine Verkostungen, so eine Stunde. Und dann hast du denen halt irgendwas vorgestellt, ne? Entweder ging es um die Weine der Region oder du hast ein Schokoladentasting mit Wein gemacht oder du hast ein Wein- und Käsetasting gemacht und das Ganze kann halt mehr Seminarform haben oder so ein bisschen mehr den Moderationscharakter, dass du so ein bisschen mehr lockerflockig erzählst und ja, so ein paar kleine Geschichten und an, ja, genau. Ja, aber Moderation habe ich auch einige gemacht oder halt auch einfach, weißt du, so auf der Pro-Wein. Dass du ein Thema moderierst für Leute, die dann halt irgendwo 20 Minuten am Stand stehen bleiben, sich zu einem gewissen Thema kurz was anhören. Du weißt, Zeit auf der Prowein ist knapp und die dann halt weitergehen, ne?
Ja, ja. Wobei das ja dann doch total fachlich fundiert ist. Ja, also
ja.
Man kann das jetzt nicht mit einer Moderatorin im Fernsehen oder so vergleichen,
nee, das die nicht.
Eine Sendung leitet, sondern das ist ja schon ein Vortrag eigentlich mehr, ne?
Ja, ja, stimmt.
Eine Probe, die du moderierst,
die
du dann halt mit Inhalt füllst. Auf jeden Fall.
Genau, richtig, das stimmt, das ist richtig, ja.
Deswegen konnte ich mir da erst
mal drunter vorstellen. Ach so, ja, wir sagen dann oft Moderation dazu, weil wir halt etwas moderieren, ne? Und außerhalb unseres eigentlichen Kontextes, dass wir jetzt in der Schule unterrichten oder so, dann ja, hat sich so dieses Wort Moderation eingeschlichen. Aber ich habe auch schon moderiert, was heißt, wenn man das so sagen kann. Aber das war auch auf Arosa, weil da gibt es auf diesen Gourmet-Reisen fahren immer Sterneköche mit. Und die machen dann ein besonderes Menü und dann gibt es vor diesem Menü gibt es immer eine Vorstellung. Und die habe ich quasi moderiert. Das heißt, ich habe dann mit den Chefköchen quasi gesprochen, habe die vorgestellt. Wir haben so ein bisschen geplaudert, wir haben ein bisschen das Menü vorgestellt und habe dann halt quasi den Abend anmoderiert und habe dann so ein bisschen Smalltalk mit den Grand Chef gemacht. Ja, war auch cool, ja. Waren tolle Leute an Bord. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn du mich gefragt hast früher, ob ich das jemals mir vorstellen könnte zu machen, dann hätte ich laut Nein geschrien. weil ich in der Schule eine totale Klemmschwester war. Also vor der Klasse sprechen war mir der absolute Graus. Da bin ich in der Regel immer knallrot geworden. Und darum diese Vorstellung überhaupt irgendwann mal, sag ich mal, egal ob es jetzt 3 oder 300 oder 3000 sind, vor Leuten zu sprechen, kam mir einfach nicht in den Sinn.
Das entwickelt sich dann manchmal so.
Mhm, genau.
Da wird man auch mal zur Rampensau.
Ja, yeah.
Yeah, lass mich Juhu. Aus. Ja, finde ich super.
Ja,
da kriegst du ja automatisch mehr Selbstbewusstsein, ne? Je öfter du es auch machst und wenn es dann Spaß macht.
Ja,
glaube ich, genau. Schon. Und wenn man was zurückkriegt auch.
Ne? Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Hast du dich auch irgendwie weitergebildet, wenn es um Didaktik geht oder wie du jemandem was beibringst? Oder ist das, bist du Autodidaktin?
Ich bin in dem Bereich tatsächlich Autodidaktin. Aber ich habe witzigerweise, hatte ich letzte Woche ein Seminar, da waren ein Professor Doktor dabei und ein Doktor, auch von der Hochschule. Und der eine hat mich dann abends gefragt, sag mal, Verena, wo hast du dich denn fortgebildet didaktisch? Und ich so, gar nicht. Und er so, das glaubt man gar nicht. Also ich muss wohl, wenn ich in meine Seminare gebe, muss ich wohl rhetorisch und didaktisch im Allgemeinen, mache ich das, glaube ich, nicht so schlecht. Also das ist das Feedback, was ich häufig bekomme. Das hat sicherlich auch mit Tagesform zu tun. Aber nee, ich habe da immer mal drüber nachgedacht. Da habe ich irgendwie nicht so richtig Zeit für gefunden, weil ich auch so das Gefühl hatte, eigentlich kommt es so ganz gut an, was ich mache, weil ich so, ja, wie gesagt, dieses freie Sprechen und dann auch so, ach, diese Überzeugung, mit der ich auftrete und ja, irgendwie scheint das so ganz gut anzukommen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es auch gar nicht gut, wenn du noch zu viel dran rumschraubst, vielleicht ist es ja gerade so, weil du so authentisch wirkst, vielleicht ist es gerade deshalb gut.
Ja, oder du machst es aus dem Bauch heraus einfach richtig,
ja,
weil du da so ein gewisses Gefühl dann auch dabei hast oder dafür hast.
Ja, das mag sein, ja.
Total Naturtalent.
Yeah.
Wenn du dir jetzt einen Job aussuchen könntest oder so ein Engagement, was ist so, was machst du am allerliebsten? Kannst du das sagen oder liebst du die Vielfalt?
Ich glaube, ich liebe die Vielfalt. Ich unterrichte unheimlich gerne. Ich bin super gern mit Leuten zusammen. Thematisch bin ich eigentlich wirklich total offen, da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Also ich mache ja viel für Bordeaux, da habe ich mich ganz gut reingearbeitet. Ich mache gerne Schaumweine, aber ansonsten durch meine Schulungstätigkeit an den Sommelier-Schulen, ich unterrichte Frankreich, Spanien, Italien, die neue Welt, Schaumweine, aufgesprittete Weine. Ich habe ja mal meinen Sherry Educator gemacht. Also ich habe jetzt in dem Sinne so gar keine richtigen Schwerpunkte. Ich mache einfach alles total gern. Ja, also ich unterrichte gern und das auch wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Also macht mir einfach Spaß. Ich freue mich, wenn ich Leuten was mitgeben kann. Und ich habe ja, das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil an meinem Job, dass wenn ich irgendwo hingebe und ich gebe ein Seminar, haben sich in der Regel die Leute eigentlich freiwillig dafür angemeldet. Die kommen aus Interesse und damit hast du schon einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil, weil die bringen eine Motivation mit und die bringen ein Interesse mit. Ja, und das ist super.
In der Erwachsenenbildung. Ja, das kenne ich auch.
Und das ist einfach total cool, ja. Das mag ich an meinem Job.
Ja. Mhm. Wenn du jetzt sowas, jetzt mal aus unternehmerischer Sicht, wenn du sowas kalkulierst, das ist ja jetzt kein Produkt in dem Sinne, dass du weißt, okay, ich habe hier die und die Kosten, diese Einstandskosten für das Produkt. Jetzt nimm mal eine Flasche Wein, ja, da kann man ja ungefähr, gut, da hast du auch so ein paar Fixkosten drumherum, die man da auch mit einkalkulieren muss. Wenn du jetzt so deine Preisgestaltung mal so grob siehst, du musst ja diese ganze Vorbereitung im Grunde immer auch mit einrechnen, oder? Es ist ja, das stelle ich mir immer so schwer vor von der Argumentation, weil am Ende bist du ein paar Stunden vor Ort, aber du musst ja das Ganze drumherum, wie gehst du denn da vor? Wie rechnest du das ein? Oder hast du dir da irgendwann mal so einen Betrag X ausgerechnet?
Also ich habe da mittlerweile einen Betrag X und den zahlen sie oder sie zahlen ihn nicht. Was aber Gott sei Dank jetzt dadurch, dass ich, ich mache nichts mehr für Endverbraucher. Es sei denn, ich habe jemanden, der mir ganz sympathisch ist, dann gehe ich da auch mal so hin, ne, für einen quasi Freundschaftspreis. Und ansonsten habe ich in der Regel die Kunden, die auch wissen, ja, was bezahlt werden muss. Also ich muss da eigentlich nicht groß diskutieren. Und ich habe auch, sage ich mal, selbst wenn ich jetzt so für Firmen arbeite, die aus einer anderen Branche sind, sage ich, das ist meine Gage für eine Abendmoderation. Und da zucken die in der Regel auch nicht mit der Wimper. Das ist.
Also da hast du für dich wirklich jetzt aus deiner Sicht gesehen, kalkulatorisch hast du dir mal den Betrag so, hat sich so entwickelt oder so ausgerechnet, dass du weißt, okay, so und so viel brauche ich im Monat, keine Ahnung.
Genau.
Komme ich da drauf oder vom Aufwand her?
Nö, ich habe einfach, das ist so Aufwand. Also es ist, also ich habe natürlich, das ist auch mit von der Preisstruktur, das ist natürlich auch etwas, was sich entwickelt. Ich habe früher, als ich jetzt zum Beispiel in so Genussschulen oder Weinschulen Seminare gegeben habe für Endverbraucher, war ich natürlich in einer ganz anderen Preisliga unterwegs, ne? Weil du musst das ja auch dem Endverbraucher weitergeben können, du musst die Weine mit einbezahlen und musst halt überlegen, was ist ein Endverbraucher bereit dafür zu bezahlen, ne? Und dadurch, dass ich jetzt überwiegend nicht mehr für Endverbraucher arbeite, sondern so, ich sag mal, für andere Kunden, die halt auch aus der Weinbranche kommen, bei denen es mehrheitlich um Weiterbildung geht und teilweise auch um Marketing, bin ich in einer ganz anderen, sage ich mal, Kalkulation angekommen, wo ich sage, das ist mein Preis und die Preise.
Ja. Und da hast du auch eine andere Wertschätzung wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja. Und ich sag mal, das Schöne bei mir, was ich ganz, ganz, ganz toll finde, ich habe ja, also die, ja, jetzt die zwei Kunden, denen ich leider absagen musste, mit denen habe ich ja teilweise 12 und 14 Jahre zusammengearbeitet, ne? Also das war jetzt auch schon, wo ich dachte so, oh Mann, blöd. Ich bin halt auch so ein treues Pflänzchen und ich habe Gott sei Dank auch sehr, 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 sehr treue Kunden. Also die Kunden, die ich hatte, habe ich wirklich, ja, über Jahre, Jahrzehnte. Und das ist total cool.
Entwickeln sich auch Beziehungen.
Genau, draus, richtig. Ne? So, ja. Und das ist total schön. Und man kennt sich dann auch und man weiß auch, wo die Stärken sind. Und das ist halt total cool. Und was halt auch toll ist, man kann sich darauf verlassen und du weißt, du kriegst dein Geld, was auch wichtig ist. Also ich hatte einmal so einen Kunden, der wollte nicht zahlen. Und dann war das so, dann konnte ich auch wieder nicht Nein sagen. Ich hatte selber keine Zeit und habe dann jemanden vermittelt und habe da jemanden hingeschickt. Hab das dann aber quasi über mich abgerechnet, ne? Ja, und der Kunde hat dann nicht bezahlt. Ich habe aber wiederum die Person, die das gemacht hat, sofort bezahlt, weil das ist dann auch irgendwo immer mein Motto, ne? Die kriegen alle gleich ihr Geld.
Ja.
Ach, und dann, also das ist mir echt nicht oft passiert. Und dann hast du noch so ein Heini an der Backe. Und das war das erste Mal, dass ich dann, ja, wie war denn das denn? Ich habe ein Mahnverfahren eingeleitet, genau. Und das ging dann auch bis zu Gericht, ne? Mhm. Und das brauchst du gar nicht, weil es dich einfach unheimlich viel Nerven und Zeit kostet.
Ja, das kostet.
Ja, aber ich habe es dann durchgekriegt und juhu, ja. Ich habe meine Kohle bekommen. Yeah.
Sehr gut. Ja. Da braucht man auch einen langen Atem, wenn es dann auch wirklich bis vor Gericht geht.
Genau. Und darum, so Kundenpflege, vielleicht noch zu dem Thema, ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Ich schreibe allen meinen Kunden zu Weihnachten handgeschriebene persönliche Karten und lege da auch ein kleines Geschenk mit rein, weil das ist mir ganz wichtig. Also die Zeit nehme ich mir, weil ich, das finde ich wirklich ganz wichtig. Man braucht, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu meinen Kunden. Das entwickelt sich natürlich auch über einen Zeitraum, aber ja, das finde ich ganz wichtig.
Kommt dann auch von Herzen, ne? Das
ist ja
auch, ja, das Bedürfnis hast du dann wahrscheinlich auch, da einfach mal auch Danke total zu sagen für die gute Zusammenarbeit.
Ja, weil da muss man wirklich, das ist so viel wert heutzutage und das ist für mich das allergrößte Dankbarkeit, wirklich. Das ist für mich so wichtig und es ist, weißt du, es nimmt dir auch so viel, wenn du einen Kunden hast, wo du weißt, du verstehst dich mehr oder weniger blind und es läuft, das kannst du ja gar nicht bezahlen, ja, wenn du sowas hast, wo
das für ist beide Seiten toll, ne? Ich meine, die können sich verlassen und du fühlst dich da auch gut in diesem Kontext, ja. Ach, schön. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das mit dir immer auch harmonisch ist, oder? Du bist doch auch so immer eine nette und
Natur. Also es ist nicht immer. Ich hatte auch, war auch schon für Kunden unterwegs, wo ich dann wiederum an deren Kunden gekommen bin, wo es dann auch mal Reibereien gibt. Und da muss ich dann aber auch sagen, also was mir total gegen den Strich geht, ist Ungerechtigkeit.
Ja.
Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann werde ich zur Furie. Und dann kämpfe ich bis zum Letzten, um das klarzustellen. Ne? Und das war auch, sage, hätte ich einen sehr, 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 sehr großen Job verlieren können, aber ich habe mich zu Unrecht behandelt gefühlt. Und dann ist aber für mich auch Offenheit ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt, ich habe mich mit meinem, also ich bin ja vom anderen Kunden bezahlt worden, der wiederum mich bei einem anderen Kunden eingesetzt hat, einen Kunden von ihm wiederum. Und es war eine nicht ganz so schöne Sache. Und dann muss ich aber auch sagen, dass mein direkter Kunde jetzt sehr, sehr, sehr loyal war. Die haben gesagt, Verena, da müssen wir drüber sprechen. Ich ja unbedingt. Und dann sind wir zu dritt zu diesem anderen Kunden gefahren und haben das geklärt. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will eine persönliche Aussprache. Ich bestehe da drauf, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und da muss man sich dann auch durchbeißen und da muss man dann auch zäh bleiben. Mhm. Weil wenn sowas ungeklärt im Raum stehen bleibt, dann ist es ja nicht nur bei dem einen Kunden, sondern dann nistet sich dann so ein, ja, irgendwie sowas Komisches ein. Und sowas muss ich immer geklärt haben, weil sonst weiß ich nicht, das will ich nicht. Also
du trägst es ja dann auch mit dir mit. Das ärgert ja einen ja auch.
Es war Horror, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ne? Und dann, als das dann geklärt war, da war dann gut, da kann man dann auch fallen lassen. Und dann kann man aber auch weitermachen. Ne? Ja. Da musst du das dann auch vergessen und dann guckst du nach vorne und dann geht's weiter. Ne? Und ja, aber das ist auch ganz wichtig. Also wenn irgendwas, nie hintenrum, immer klar direkt ansprechen. Das ist auch so, wenn da jemand, also immer straight nach vorne, konnte ich auch nicht immer, muss ich sagen, das musste ich lernen. Ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, so Klartext zu sprechen und auch so, wenn ich mich dann mal nicht so gut gefühlt habe und so irgendwie. Aber das muss man lernen. Und je klarer die Ansagen sind und je klarer du auf die Leute zugehen kannst, desto einfacher ist die Kommunikation und die wissen genau, hey, das will die und das will der. Und wenn so Ungereimtheiten da sind, dann muss man das gleich aus der Welt schaffen, auch wenn es mal weh tut. Ja. Ne? Aber da muss man dann durch.
Ja, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Eins möchte ich dich noch fragen, weil du sagst, dass du sitzt hier in deinem Reiterinnen-Dress. Ist das was dir wichtig ist? Ist das ein guter Ausgleich für dich? Hast du ein eigenes Pferd? Du
reitest? Nein.
Aber du reitest. Also
das wäre ein Traum, aber das geht zeitlich überhaupt gar nicht. Nein, ich habe hier Gott sei Dank eine Frau gefunden, die hat eine Reitbeteiligung gesucht. Und die ist zeitlich total flexibel, weil sie ist selbstständig, aber hier in Fulda. Und mit der spreche ich mich dann immer ab, wenn ich hier bin. Und dann ist es für mich das Allergrößte, wenn ich in den Stall gehen kann, weil dann fällt alles von mir ab. Also spätestens dann, wenn ich so dann das Pferd putze und ja auf dem Pferd sitze, weil Reiten, das ist, du kannst wirklich alles fallen lassen, du konzentrierst dich auf das Pferd und das ist irgendwie so ein großartiges Gefühl und danach ist mein Kopf quasi wie frei und das ist total schön. Und ich muss sagen, ich bin süchtig nach dem Geruch von Pferden. Das ist wie eine Droge für mich. Und wenn ich so Pferdestall rieche, boah, dann geht's mir einfach schon gut. Das ist, weiß nicht, ob das kann wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen, aber das ist irgendwie, weiß nicht, ist da irgendwie was bei mir.
Aber da liebst du auch diese besonderen Rotweine, die auch diese
ja, dieses animalische
Haar. Genau, ja. Da fängst du an zu strahlen. Nee, ist das so? Magst du die Weine? Mit dem Brett, die ein bisschen Brett haben?
Also Brett ist ja, also wir in Deutschland neigen ja dazu, sehr technische Verkoster zu sein. Ne? So sehr straight, klar, sauber, sauber, sauber. Die Weine kommen ja schon manchmal vor, wie in Stuttgart, wenn der Kehrwoche ist. Ne? Das muss alles blitzeblank sauber sein. Und ich bin ja Gott sei Dank oder durch meine Jobs auch viel in Frankreich unterwegs gewesen und auch manchmal in Italien. Und die Franzosen haben da eine andere Ebene der Verkostung. Das heißt, so Fehler werden akzeptiert, wenn sie, ich sag mal, den Wein charmant einrahmen. Mhm. Ja, das ist wie, sag ich mal, jemand hat einen Leberfleck oder keine Ahnung was. Das macht die Leute interessanter, ne? So ein kleiner Makel. Und so finde ich das bei den Weinen auch. Also ich bin offen für kleine Fehler. Wenn sie sich, sag ich mal, charmant in den Wein einfügen, dann mag ich das ganz gerne, ja. Also so ein bisschen Brett, gerne. Aber ja, nicht zu also stark.
Also ich finde es auch nicht negativ, wie du sagst. Das nee. Ist schön beschrieben. Manchmal gehört es dann auch so dazu, ne? Und macht den Wein interessant.
Genau. Muss nicht alles perfekt sein.
Ja, sehr gut. Prima. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Stefanie, gerne. Sehr, sehr, sehr gerne.
Das schöne Gespräch. Und
ich danke dir für die Einladung.
Wünsche dir alles Liebe. für 2023, für deine Ziele, dass das so alles bekommt, wie du dir das vorstellst. Das ist,
Dankeschön.
Denke ich, wird gut. Das wird gut.
Das wird super. Und
ganz liebe Grüße nach Fulda.
Dankeschön.
Das war mein Interview mit der lieben Verena Herzog. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören, hast auch einiges für dich mitnehmen können. Ich habe auf jeden Fall was für mich auch mitgenommen. Ich habe mir während des Interviews auch Notizen gemacht und bin immer froh auch für diese Gespräche, weil da einfach ja richtig viel an Informationen auch drin stecken. So wie bei all den anderen Interviews auch. 30 sind es ja jetzt tatsächlich geworden, unglaublich. Hast du schon alle gehört? Wie Christina Fischer ja sagte, wenn man die alle angehört hat, ist es wie eine Lebensberatung. Aus allen Altersschichten und ja, unterschiedlichste Erfahrungen. Also richtig, richtig gut. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Wenn du noch nicht alle gehört hast, solltest du dies auf jeden Fall noch nachholen. Und ja, schreib mir gerne dein Feedback dazu. Ich freue mich über jede Nachricht und wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und alles Liebe. Tschüss!